Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Es gibt zur Rolle von Sportlerinnen und Sportlern in Kriegszeiten schon einige historische Untersuchungen. Weil der Sport in vielen Ländern höchste Aufmerksamkeit genießt, kommt den Sportidolen auch eine hohe Bedeutung zu. Auf beiden Seiten. Entweder für die Heroisierung oder für die Rolle der Antagonisten. Am vergangenen Donnerstag war das Thema in einer Online-Veranstaltungsreihe von Historikern in Potsdam. Es ging um Sportlerbilder im aktuellen Krieg, aber auch den Parallelen aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Jessica Sturmberg hat zugehört.
Der frühere Boxer und heutige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, im Stahlhelm und mit Uniform. Oder der ukrainische Biathlet Dmitrijev Petruschny, der ein Bild von sich in Kriegsmontur postet. Es sind Bilder, die aus den Sportlern heroische Kämpfer machen, denen die Verteidigung des Heimatlandes jetzt wichtiger ist. Diese Bilder entfalten eine große Wirkung auf die Betrachter. Sie erzählen den Weg vom sportlichen Wett zum heroischen Überlebenskampf. Bei Sporthistoriker Dieter Blecking von der Universität Freiburg haben diese Bilder sofort eines ausgelöst.
Ich hatte meinen Klitschko-Moment.
Der darin bestand, dass ihm ein dicker Bildband aus Polen vom Warschauer Aufstand 1944 wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. Bilder von Menschen, die in einem aussichtslosen Kampf ihre Stadt von den Nazis befreien wollten, noch bevor die Rote Armee vorrückte.
In dieser Phase wurde Warschau innerhalb von 2 Monaten fast völlig zerstört. Die Bilder von Warschau erinnern mich teilweise an das, was ich jetzt in Kiew sehe.
Das Besondere an dem Bildband, es war ein Olympionike, ebenfalls mit Stahlhelm und in Uniform, der die Bilder gemacht hatte. Eugeniusz Lokajski.
Eugeniusz Lokajski war Olympiakämpfer 1936 bei den Spielen in Berlin und zwar im Speerwerfen. Er landete auf dem 7. Platz, trat verletzt an. Er trat in einer Disziplin an, die der deutsche Gerhard Stöck gewonnen hat. Quasi eine riefenstahlsche Ikone. Sie kennen alle das Bild, wenn Stöck anläuft, den Speer in die Auslage nimmt.
Lokajski war nach den Spielen zunächst Sportlehrer. Als der Krieg zu ihm kam, hat er sich dem Widerstand in Warschau angeschlossen.
Er wurde der Fotograf des Warschauer Aufstandes. Er hat hunderte von Fotos gemacht und er hat den Aufstand dokumentiert. Das heißt, dass er umgekommen ist, als er dabei war, neue Filme zu besorgen. Lokajski ist also ein polnischer Held, weil er ja für eine gute Sache, für einen gerechten Krieg gefochten hat. Man kennt ihn in Deutschland kaum.
Ebenso wenig ist bekannt über die weiteren Athletinnen und Athleten, die noch wenige Jahre zuvor in Berlin von der deutschen Führung zu den Olympischen Propagandaspielen eingeladen waren und in diesem Krieg der Deutschen nun ihr Leben verloren.
Allein 21 Olympiakämpfer von 1936 sind während dieses Krieges im Kontext Auschwitz, im Kontext Lagern, im Kontext Widerstand, im Kontext Kampf ums Leben gekommen, gefallen, ermordet worden. 25 Olympiakämpfer von Los Angeles 1932. Über 250 Fußballer sind im Warschauer Aufstand getötet worden.
Erzählt Historiker Blecking. Die Botschaft, die von den Bildern der Sportler in Uniform ausgeht, sogar diese berühmten Idole reihen sich in das Heer ein, zugunsten eines gemeinsamen Ziels, statt weiter dem persönlichen Ruhm auf dem sportlichen Podest hinterherzujagen. Und die Bilder lösen Respekt und Mitgefühl aus. Doch sind das auch immer die Guten? Weder können die Bilder das aufdecken, was sich tatsächlich immer überall zugetragen hat bzw. zuträgt, noch ist gewährleistet, dass Nachlässe es später verraten. Sie sind oft nur Puzzleteile in einem großen Bild, das lückenhaft bleibt. Außerdem hat jede Zeit ihre eigene Ästhetik, die es einzuordnen gilt. Prominentestes Beispiel ist die Filmregisseurin und Kamerafrau Leni Riefenstahl in Diensten der nationalsozialistischen Propaganda. Sie prägte die im Dritten Reich innovative Darstellung von wohlgeformten und durchtrainierten Körpern, fotografierte sie aus der Bewegung und oft von unten, als damals modernes und bewusst gewähltes Stilmittel. Annette Vohwinkel ist Historikerin an der HU Berlin. Außerdem ist sie Mitglied im Beirat für den Nachlass von Leni Riefenstahl. Sie erklärt, warum dieser mit Vorsicht zu bewerten sei.
Weil sie ihn selber bereinigt hat. Also sie hat offensichtlich recht gezielt Dinge rausgenommen, zum Beispiel Briefe von Hitler oder an Hitler. Vieles davon ist nicht mehr da, um das Bild, was von ihr überliefert wird, selbst mitzugestalten. Also dieser Nachlass ist ein Produkt von Leni Riefenstahl.
Und gleichermaßen wichtig wie heikel für die Forschung.
Das alles einzufangen und so zu kontextualisieren, dass da nicht man selber in den Verdacht kommt, hier faschistische Propaganda fortzuschreiben und andererseits das Zeug aber auch nicht wegzuschließen und zu sagen, damit haben wir gar nichts zu tun. Diese Gratwanderung, das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung an den Nachlass.
Und das ist längst nicht mehr eine wissenschaftliche Aufgabe, die sich allein mit einer vergangenen Zeit beschäftigt, die abgeschlossen und nur noch etwas für die Geschichtsbücher ist. Sportidole damals wie heute werden auf beiden Seiten in die Kriegspropaganda einbezogen. Aus Russland etwa die Eishockeymannschaften von SKA Neftjanek und Moskau Dynamo oder zahlreiche russische Judoka, Turner, die sich aufstellen, dass sie alle zusammen ein Z bilden. Oder das Z auf der Brust tragen, als Zeichen dafür, dass sie den russischen Krieg unterstützen. Es gibt zu den aktuellen Bildern viele historische Parallelen. Beispielsweise erinnert das Einlaufen der ukrainischen Mannschaft bei den Paralympics in Peking mit dem besonderen Beifall.
Ukraine! 4 Tage und 4 Nächte waren sie unterwegs. Es ist ein Wunder, dass sie hier es geschafft haben bis Peking.
An die Spiele in Melbourne 1956, als die Ungarn ins Stadion einliefen und damals auch besonderen Applaus bekamen. Weil kurz zuvor sowjetische Panzer den Aufstand in Budapest blutig niedergeschlagen hatten. Der Unterschied damals? Die Sowjetunion war in Melbourne dabei und es gab ein Aufeinandertreffen sowjetischer und ungarischer Sportler. In besonderer Erinnerung bleibt das berühmte Wasserbeispiel, das zu einer blutigen Schlacht wurde, erzählt Historikerin Jutta Braun.
Bei dem sich aufgrund der Brutalität das Wasser rot färbte. Wir sehen hier den Ungarn Erwin Csador, dem ein sowjetischer Sportler eine Wunde zugefügt hatte im heftigen Kampf, der eben damals auch eine politische Konnotation hatte. Die Ungarn gewannen das Spiel gegen die Sowjetunion damals mit 4:0. Es wurde zu einem Symbol des Widerstands, tatsächlich aber unterlagen die Ungarn natürlich ihren sowjetischen Besatzern.
Für viele Athletinnen und Athleten ging ihr Einsatz in den Kriegen, Krisen und Konflikten nicht gut aus. Neben den Gefallenen gab es auch viele, deren Biografien von den Besatzern aus den Archiven gelöscht wurden. Oder wenn sie sich aus Sicht der Besatzer für die falsche Seite entschieden hatten, ausgeschlossen wurden. Wie Fünfkämpfer Gabor Benedek, der nach der Heimkehr aus Melbourne von den Spielen 1956 nie wieder in den Leistungssport zurückkehren durfte, wie er vor einigen Jahren dem Deutschlandfunk erzählte.
Die Verfolgung nachher saß tiefer. Auch die besten Freunde, die haben nicht gewagt, in Verbindung zu kommen.
Weil er in Melbourne vorgeschlagen hatte, den sowjetischen Sportlern nicht die Hand zu schütteln. Die Niederlande, Spanien und die Schweiz boykottierten damals die Spiele. 1980, nach dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan, boykottierten Deutschland, USA, Kanada, Norwegen, die Türkei und 15 weitere NATO-Staaten die Spiele in Moskau. Viele fuhren aber hin. Anders als beim Ausschluss der Russen jetzt in Peking, waren es knappe Entscheidungen gewesen. Der große Unterschied zu allen Boykotten zuvor ist jetzt die weitgehende Einmütigkeit.
Über die Heldeninszenierung von Sportlern in Kriegs- und Friedenszeiten, ein Beitrag von Jessica Sturmberg.